Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Ostrava calling.
Here I am, my man. Dobri den.
Ja, Jung, wie ist es?
Du, ganz gut. Und weißt du was, Sven? Weißt du, warum ich mich hier auch jetzt an 74 erinnert gefühlt habe in den letzten Tagen?
Ja, ich sehe also ja hier via FaceTime dein Hotelzimmer. Das ist seit 74 auch irgendwie so, wie es jetzt ist, oder?
Und zwar seit 1774. Nein, ja. Ganz im Ernst. Weißt du, warum ich mich an 74 und an Deutschland gegen die DDR erinnert gefühlt habe?
Nein.
Oder an die BRD gegen die DDR? Weil hier im Prinzip in der deutschen Mannschaft etwas Ähnliches passiert ist, wie mit der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Spiel gegen die DDR.
Ach, du redest jetzt vom Eishockey. Du bist bei der, du musst Eishockey. Den Leuten, nimm die doch mit. Ich bin hier der Moderator. Du musst sagen, ich bin bei der Eishockey-WM.
Ja, das wissen doch alle.
Nee, das wissen alle, eben nicht alle.
Alle, die uns hören, wissen das, dass ich hier bei der Eishockey-WM bin und dass die Deutschen echt Prügel gekriegt haben in der Vorrunde. Zweimal sechs Stück, unter anderem
gegen meine Schweden.
Deine Schweden, das waren gefühlt auch 16 und nicht nur 6. Mhm. Das war echt schlimm. Und es war klar, es muss sich was ändern. Mhm. Und da stand ja auch damals nach dem 22. Juni 1974 fest, dass sich was ändern muss innerhalb der westdeutschen Auswahl, damit sie noch den großen Traum vom Titel sich verwirklichen kann. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass die Eishockey-Nationalmannschaft hier den Titel holen wird, aber es musste sich was tun. Und der Trainer hat, Harry Kreis, der Eishockey-Bundestrainer, hat genau wie Helmut Schön damals auf Selbstreinigungskräfte gesetzt und hat gesagt, okay, besprecht das. Was läuft im Moment nicht gut? Wo sind die Problemstellen? Und was müssen wir anders machen, damit wir besser und geschlossener auftreten auf dem Eis? Und das haben die gemacht ohne Trainer und haben also ganz konkret sich die Meinung gesagt, ohne sich zu beleidigen. Das war 74 vermutlich anders. Aber sie haben konkret gesagt, das passt nicht, das passt nicht. Und es gab Spieler, die gesagt haben, ich verstehe manchmal nicht, was ich zu tun habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss und wie ich mich bewegen muss. Und das haben sie untereinander geklärt. Und dann haben sie einen Tag später gegen Lettland vermutlich das beste Eishockey-Länderspiel seit einigen Jahren gezeigt und haben die Letten, die normalerweise auf Augenhöhe gegen Deutschland spielen, mit 8:1 besiegt. Und das war wirklich bemerkenswert.
Ja, du warst begeistert. Ich habe ja auch mit dir telefoniert und ehrlich gesagt, ich war beim 2:0 irgendwie raus, hatte das noch bei irgendeinem Ticker gesehen. Ich bin einer, weißt du, der Menschen, die du blöd findest, weil ich so ein Semi-Interesse an Eishockey habe und mir reichte dann so ein Ticker und dann guckte ich doch nicht mehr nach und dann fragte ich dich dann, du, die haben doch gewonnen und du, Sven, das gibt's doch gar nicht, du Ignorant, ja. Aber wobei, das ist ja für dich nichts Neues bei mir, also von daher war das ja gelernt.
Ja, ich würde auch sagen, dass Semi-Interesse bei dir schon aufgerundet ist, ne?
Ja, das ist in dem Fall richtig. Ja, während du da in Ostrava, übrigens geiler Kronleuchter im Hintergrund. Also der würde mich, was soll ich sagen, wenn es draußen sonnig wäre, würde ich drüber weggehen können, aber wenn es draußen trist ist, macht der einen schon depressiv, ne? Dieser Kronleuchter.
Nein, das ist total schön hier. Ich wohne etwas nördlich von Ostrava auf einem ehemaligen Chateau, das heißt auch noch Chateau. Das war irgendwie so ein Wochenendschloss von irgendeinem Grafen Richwold. Und das Chateau Richwold ist seit einigen Jahren auch ein Hotel mit sehr kleinen, aber netten Zimmern und sehr netten Leuten, die das hier betreiben. Und es ist schon ein Ort zum Wohlfühlen.
Vielleicht liegt es auch an der Kameraperspektive hier mit der Kamera. Ich sehe deine Nebenhöhlen. Ich sehe, dass sie frei sind. Ja, also ich weiß aber auch, warum man eigentlich nicht von unten fotografieren sollte.
Ja, das ist so.
Das heißt, man hat immer seine Schokoladenseite. Das, was ich hier sehe, ist nicht deine, muss ich sagen, Burkhard.
Ja, ich kann daran nichts ändern, Sven, weil ich sitze hier an einem Frisiertisch.
Nein, aber das Alter hängt an deinem Gesicht runter so ein bisschen. Verstehst du?
Sven, ganz vorsichtig. Auch deine Kamera filmt von unten nach oben.
Ich verstecke mich hier im Mikrofon. Aber Burkhard, wir sind ja heute im zweiten Teil von unserem Bruderduell oder DDR gegen BRD, West Germany against East Germany, GDR gegen GER. Was ist das jetzt eigentlich?
Es ist wir gegen uns.
Wir gegen
und
uns.
Es war natürlich von Anfang an die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie benennen wir dieses Spiel eigentlich? Ne? Also für die Bild-Zeitung war das klar, DDR wurde in Anführungszeichen gesetzt und wir waren Deutschland. Und ich glaube, das war auch so. Wie würdest du das im Nachgang? Wie würdest du diese Partie nennen?
Das ist echt schwierig. Also, Ich glaube ja, dass das abhängig vom Geburtsjahr ist. Du bist 6 Jahre älter als ich, ne? Oder? Ich bin 72 geboren, du bist 6 Jahre älter. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon wieder, bist du eine Ecke weiter in Richtung Mauerbau. Ich erinnere mich an meinen Vater, für den war die Teilung Deutschlands etwas völlig Unnatürliches. Also es war, als dann wie die Wiedervereinigung da war, das war der natürliche Zustand. Das war ja auch für Helmut Kohl, für diese ganze Generation, war das etwas, was man unbedingt wiederherstellen muss. Und es war ein völlig unnatürlicher Zustand. Wir sind aber auf die Welt gekommen, da gab es die Teilung schon. Von daher, keine Ahnung, es war für mich eben so, dass es eben das Deutschland gab, in dem ich lebte und auch das andere. Ich habe Briefmarken gesammelt und wunderte mich immer, dass ich so viele da hatte, zum Beispiel von Karl Marx Stadt und da war Karl Marx drauf und so. Aber es war schon so das andere Deutschland, das war auch eine andere Nation. Also das ist schon so bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Also für mich war das dann eben die DDR schon gefühlt ein anderes Land. Die sprachen zwar Deutsch und das war irgendwie interessant. Wir schickten da auch immer zu Weihnachten so ein Paket hin, was man eben so machte, und meine Eltern legten dann immer als fromme Christen eine Losung bei und man machte ja dann so versteckt auch seine Dinge. Aber so war das, es waren zwei Staaten. Erst mit der Wiedervereinigung und den Erlebnissen, die ich dann hatte mit guten Freunden aus der ehemaligen DDR und der Ostfamilie, die bei uns wohnte, merkte ich, das muss ganz, ganz komisch gewesen sein für Leute, die da politisch zum Beispiel das Sagen hatten. Das ist ein völlig komischer Zustand gewesen. Aber für mich war das eigentlich kein Problem.
Ich weiß noch, dass es für mich war, es Deutschland gegen die DDR. Also ja, 6 Jahre hin oder her, für mich war das genauso wie für dich. Das war ein eigenständiges Land. Ich habe das gar nicht anders kennengelernt und das war halt die DDR. Und es gab für mich keinen Grund daran zu zweifeln, dass es immer so bleiben wird. Aber es war natürlich echt ein Eiertanz, auch für die Reporter. Werner Schneider zum Beispiel beim ZDF, der Reporter, der hat vor dem Anpfiff, also zur Namensfrage, Stellung bezogen und hat Folgendes gesagt: Nun, bevor wir uns dem Spiel zuwenden, gestatten Sie mir bitte ein Wort in eigener Sache. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir es bei diesem Spiel in der Namensbezeichnung der beiden deutschen Mannschaften nicht allen recht machen können. Alfred Tetzlaff, das Fernsehekel, Sie kennen ihn ja aus der Familiengeschichte, würde sicherlich nur das Wort Zone akzeptieren. Andere schreiben heute noch die DDR in Anführungszeichen. Oder Sie hören vielleicht am liebsten Ostdeutschland gegen Westdeutschland. Nun, wir haben uns bei namhaften Wissenschaftlern deutscher Universitäten, bei Politologen, Germanisten und so weiter erkundigt und sind fast alle einhellig der Auffassung, dass man bei diesem Falle sich an das offizielle FIFA-Reglement halten sollte. Und das heißt schlicht und einfach heute Abend, so wie auch in der Stadionanzeige angekündigt, DDR gegen Bundesrepublik Deutschland. Und die haben, also die haben Wissenschaftler bemüht, ne? Also die haben wirklich, das war wirklich, die haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wie sie dieses Spiel beschreiben, also wie diese Mannschaften da unten eigentlich heißen während des Spiels, damit sie da nicht in irgendwelche politischen Fettnäpfchen treten.
Ja, das gut, aber das gibt es ja auch heute noch mit gewissen Wordings, wo du dann das 10-mal abwägen musst, wie sage ich denn jetzt eigentlich hier was? Und solche Felder gibt es ja immer noch. Also ich habe jetzt hier nicht über das Gendern gesprochen, das halte ich für nicht vergleichbar. Das war ja schon eine hochbrisante weltpolitische Lage. Ne? Also da ging es ja auch um die völkerrechtliche Anerkennung und überhaupt, also die DDR da auf BRD-Boden zu haben, das war einfach ein Politikum. So wie überhaupt, also weißt du, was ich interessant fand bei dieser WM? Also wenn wir so auf 74 gucken, Deutschland Weltmeister, ich glaube, alle Szenen vom Finale gegen die Niederländer haben wir einfach drauf, die könnten wir träumen, ja, ohne Ballbesitz da den Elfmeter direkt zu verursachen und die Szenen haben wir alle im Kopf. Aber was ich auch festgestellt habe im Zuge der Recherche, damals, wenn man dann durch Deutschland fuhr, wir sind ja jetzt wieder kurz vor der Europameisterschaft, heute ist es ein bisschen ähnlich, wenn du hier durch Köln fährst, du siehst noch nirgends, dass jetzt in knapp einem Monat eine Europameisterschaft hier ist und das soll wohl damals auch so gewesen sein. Es war dann an den Spielstätten einiges los oder auch viel los, aber mein Onkel aus Schweden ist zum Beispiel hier runtergekommen und konnte noch an der Tageskasse einfach Karten kaufen für ein Spiel. Also wenn man nicht da am Stadion war, dann war auch normales BRD-Leben in den 70ern. Also das war doch zum Beispiel, du weißt doch noch, in Brasilien 2014, die Straßen überall, sahst du die internationalen Fahnen und das war ein ganzes Land im Taumel. Und so soll es in der Zeit auch nicht gewesen sein. Und wir befinden uns ja auch in den 70er Jahren, was ich in dem Zusammenhang interessant finde. Da ist ja auch Chile dabei und da gab es ja auch echt Bedrohungslagen. Ne? Also das war eine hochgeschützte Mannschaft, die nur in einem neutralen Bus da rumfuhr. Pinochet hatte da das Sagen in Chile und es gab die Angst vor Linksradikalen. Das war auch die Zeit der RAF. Und in diesem ganzen Umfeld ist man natürlich auch wirklich vorsichtig mit dem, was man sagt, was man tut und wie man so ein Turnier über die Bühne bringt, 2 Jahre nach dem Anschlag in München bei den Olympischen Spielen. Also ich finde, da kommt so vieles rein in die 70er Jahre.
Ja, ich finde auch, dass die Gemengelage rund um dieses Spiel so weit gefächert ist. Und wenn man da einmal so reingesprungen ist, wie zum Beispiel Ronald Renger in seinem großartigen Buch, das wird, glaube ich, nochmal in die Shownotes stellen. Es gibt noch ein zweites Buch zu diesem Themengebiet, das heißt 1974, die WM der Genies von Dietrich Schulze-Marmeling und dem Kollegen Dahlkamp. Auch ein ganz tolles Buch, das anders gemacht ist, so mehr als Tagebucheintrag, was an den einzelnen Tagen so passiert ist, wer sich wie geäußert hat und so. Auch eine ganz tolle, faszinierende Sammlung, stellen wir auch in die Shownotes rein. Also wer sich mit 74 noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte in diesem Sommer, jährt sich ja jetzt auch zum 50. Mal schon. Ne? Das ist ja auch einfach krass, dass das jetzt schon 50 Jahre her ist. Und noch ein Gedanke, Sven, weil du gerade gesagt hast, es gab noch Eintrittskarten an den Tageskassen bei diesem anderen Spiel der deutschen Vorrundengruppe zwischen Chile und Australien, das ja schon vorher ausgetragen wurde, sodass die Deutschen und die DDR auch genau wussten, wir sind beide durch.
Das so Spiel gab es bis 82.
Ja, nach 82, dann nach diesem Spiel zwischen Deutschland und Österreich. Warum? Erstaunlicherweise nicht.
Verstehe ich
mehr.
Überhaupt nicht. Ja.
Auf jeden Fall Berliner Olympiastadion, Deutschland, Australien gegen Chile.
Und da wahrscheinlich waren 16, auch unter Flutlicht, ne? Wahrscheinlich.
Nein, es war nachmittags.
Danke.
Ne, aber da wurde dann danach wurde dann das Flutlicht in Hamburg schon angestellt, damit es rechtzeitig auch hell genug war. Auf jeden Fall 16.000 Zuschauer, 16.000 im Olympiastadion bei einem WM-Spiel. Und für die Chilenen ging es ja noch um was. Wenn die gewonnen hätten, hätten die einen großen Sprung machen können in Richtung Zwischenrunde. Und da waren, wie gesagt, 16.000 und 12 von denen sind dann während des Spiels, es hat in Strömen geregnet, mit einer großen chilenischen Fahne auf den Platz gestürmt. Und da stand dann drauf, Chile si, Junta no. Das war also ein großer, massiver politischer Protest. Und weil es so stark geregnet hat, haben die Ordner sich erst geweigert, die Protestierenden vom Platz zu holen. Die konnten also ungestört ihre Botschaft verbreiten.
Nee, echt? Und hat damals die Kamera noch draufgehalten dann? Weil jetzt ist ja immer so der Wegschwenk. Ne? Also ich saß ja vor 3 Jahren saß ich da in München beim Spiel gegen wen war das nochmal? Irgendwie in München, deutsche Nationalmannschaft, wo dieser Greenpeace-Motorsegler da reinflog.
Ne? Ja, das war das erste Spiel gegen Frankreich.
Der ist 20 Meter an uns vorbeigeflogen. Das hätte ja dramatisch sein. Es war ein Wahnsinn. Aber da schwenken die ja mittlerweile komplett weg, ganz schnell. Wenn es irgendwie geht, auch Blitzer und so.
Gibt's einfach nicht mehr.
Nee, ja. Ja,
Wahnsinn. Alles clean gewaschen. Du, lass uns doch reinfliegen ins Jahr 1974 und ich würde gerne, ich weiß, dass du in der Lage bist, das jetzt zu tun, ich würde gerne nochmal die Eröffnungsfanfare von 1974 hören von der ARD.
Burkhard, weil du es bist. Weißt du, was ich am schönsten finde, ist dieser Schellenbaum. Den gibt's ja immer im Orchester. Ist total schwer zu spielen. Die gehen ja immer lang und das, diese Glocken. Ja klar, ist nicht so leicht zu spielen. Einmal, dich habe ich eine Trompete. Du sagst immer, du könntest spielen, aber was auch immer ich von dir gehört habe. Mein Gott, ein Glück gibt's dieses Lied. Das will ich jetzt in voller Länge hören. Dieser Hidden Track, den du mitgebracht hast von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und der Titel heißt, sag's mal an.
Frohsinn und Gemütlichkeit.
Das aus deinem Mund. Frohsinn und Gemütlichkeit. Geil. Weißt du, was wie Sau treibt? Der Bass. Bum, bum. Tuba ist auch dabei. Posaune. Geil. Das ist, ich will, dass mein Leben so ist.
Ja, aber ich finde es irgendwie, es ist so irre, wenn du dir vorstellst, wer es singt. Also Paul Breitner, Günter Netzer, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, die singen dieses Lied und es ist, es sind diese
30 Jahre,
also wir reden nicht mehr von 1954, sondern von 1974.
Mega.
Wir haben die 68er gerade hinter uns gebracht, aber die Fußballer haben mit 68, glaube ich, nicht so viel zu tun gehabt, wie man das im Nachhinein gerne assoziiert, vor allen Dingen mit Günter Netzer, der mit 68 jetzt auch nicht so einen ganz festen Vertrag hat, nur weil er lange Haare getragen hat.
Hat er überhaupt nichts mit zu schaffen gehabt?
Nein, weiß ich, da kommen wir ja später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Du hast ja eben gerade schon super umrissen, wie die politische Gemengelage gewesen ist. Ne? Also mit diesem Attentat 72 und dann hast du auf einmal die Chilenen da und dann hast du die DDR-Nationalmannschaft da und dann hast du on top auch noch dieses Spiel zwischen Westdeutschland und der DDR. Und da hat es dem einen oder anderen hochrangigen Politiker auch echt die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Zum Beispiel Günter Gauß. Das war ein Sozialdemokrat und der war damals der ständige Vertreter, so hieß das ja, ständige, weil es keine richtige Botschaft gab in der DDR, keine westdeutsche Botschaft, war er der ständige Vertreter der BRD in Ost-Berlin und dem war vor diesem Spiel Angst und Bange.
Große Menschenmengen sind ziemlich unberechenbar. Es war zwischen diesen beiden Staaten ohnehin schwierig genug. Die DDR war ein empfindlicher Staat, ein protokollsüchtiger Staat. Das lag auch an ihrer Schwäche im Vergleich zu der sehr viel stärkeren Bundesrepublik. Die war ja nicht nur größer, sondern war auch reicher und war ein anderes Kaliber als die vergleichsweise kleine DDR.
Ja, und sie hatten natürlich Angst, dass während dieses Spiels etwas passieren könnte, dass die ganze Fußball-Weltmeisterschaft den Bach runterlassen gehen könnte.
Wenn diese Fußballzuschauer nun über das Spiel in Erregung geraten, was das ja ein Grund ist, warum sie hingehen ins Stadion, und dann anfangen, sich wechselseitig anzupöbeln und auf diese Weise Empfindlichkeiten berührt werden, das würde Folgen haben können, die dann jemand wie ich oder meine Mitarbeiter und ich dem diplomatischen Parkett mühsam wieder hätten ausräumen müssen. Also ich war sicherlich nicht sehr angetan, sondern war eher der Meinung, na hoffentlich passiert nichts.
Das ist ja, weißt du was? Es ist natürlich das Wesen des Fußballs und das gehört sicherlich auch in den 70er Jahren zur Folklore des Fußballs, wir und die anderen. Also das ist doch das Normalste der Welt. Selbst wenn wir beide uns treffen und es ist Derby-Tag, dann gibt es da Ebenen, die sollte man nicht persönlich nehmen.
Nee, wir sollten uns aber auch an Derby-Tagen nicht treffen, Sven, das weißt du auch.
Ja, wir sind ja jetzt alt genug, dass wir das einfach wissen, dass wir das nicht mehr machen.
Ja,
sei denn, der Dienstplan sieht das so vor.
Nein, ich werde jetzt immer mein Veto einlegen. Ich möchte, aber gut, jetzt in der nächsten Saison muss ich es ja auch nicht mehr.
Arschloch.
Wir nehmen übrigens.
Und du sagst im Vorgespräch, ich hoffe, dass Köln die Klasse hält, weißt du?
Naja, aber ich glaube nicht dran.
Ja, da sind wir ja schon mal zwei. Ja, aber weißt du was, Burkhard, kleiner Exkurs.
Ja.
Wenn wir an so etwas nicht glauben, dass das doch möglich ist, dann glauben wir doch auch nicht mehr an diese unglaubliche Kraft des Fußballs, der doch alles möglich machen kann. An außergewöhnlichen Tagen.
Kraft des Sports. Du, ich habe hier ein Spiel erlebt.
Jetzt mal.
Ja, ich will dir jetzt auch Mut machen, pass auf. Es gab hier bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ein Spiel.
Ach, warte mal, das wird ja gesendet, wenn Köln schon abgestiegen ist, aber.
Ja, das ja.
Ach so. Nein,
vielleicht aber auch nicht. Also
aber vielleicht klingt das ja auch gerade lustig.
Ja, wir nehmen es am Donnerstag vor dem letzten Fußballwochenende auf. Also das für alle.
Also Köln ist abgestiegen, aber wir nehmen es jetzt so auf und du machst mir Mut. Das ist geil.
Ich mach dir jetzt Mut. Und zwar gab es hier bei der Eishockey-WM ein Spiel, das alle Vorstellungskraft gesprengt hat. Und zwar zwischen Kanada und Österreich. Die Kanadier Rekordweltmeister gegen das klitzekleine Österreich, das im Eishockey noch nie so richtig viel bewegt hat. Und die Kanadier führten nach 2 Dritteln mit 6-1. Und dann hat Österreich es tatsächlich geschafft, das größte Comeback in der WM-Geschichte zu schreiben und hat im letzten Drittel gegen Kanada 5 Tore geschossen. Und nach 60 Minuten stand es 6-6. Das war ein solch epochales Ereignis.
Ein Rausch.
Wie es das im Eishockey so vergleicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas Vergleichbares schon mal gegeben hätte. Und leider, leider, leider haben es dann die Österreicher aber nicht geschafft, in der Verlängerung auch nochmal ein Tor zu schießen. Da hat es 15 Sekunden gedauert und die Kanadier haben das entscheidende Tor geschossen. Aber allein, dass es möglich ist, und das ist ja auch, das ist genau richtig, was du sagst, dass der Sport dieses, das immer bereithält, dieses Unglaubliche, dieses Moment, wo du denkst, das kann doch, ist genauso wie letztes Jahr, als die Mainzer als auswärts schwächste Mannschaft es geschafft haben, Borussia Dortmunds noch ins Straucheln, sondern zu Fall zu bringen in Sachen Meisterschaft. Und das ist das Große am Fußball, das ist auch die Kraft des Fußballs, dass das immer möglich ist. Und ja, wenn du mich so fragst, ich habe es ja eben gesagt, wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, ein Eishockey-Halbfinale bei einer WM mit Deutschland oder der erste FC Köln nächstes Jahr in der Bundesliga, ich würde mich für den FC entscheiden.
Aus deinem Gladbacher Mund, Mensch, Burkhard, ich bin fast zu Tränen gerührt. Ja,
ja, lass es laufen.
Aber wir spielen sowieso gegen uns und machen weiter mit DDR gegen BRD. Also es war doch die DDR sozusagen, ja nicht mit dem Heimrecht, aber wurde als erstes genannt bei diesem Spiel. Mhm,
genau. Und die hatten ja dann auch Heimfans aus dem Osten da, 1500. Und die waren ja alle feinsäuberlich ausgewählt. Das haben wir ja in der ersten Folge zu diesem Thema schon beschrieben. Mhm. Und einer dieser Fans war ja der Sportlehrer Herbert Sobanja aus Dresden. Mhm. Der war wirklich also ganz linientreu. Der war auch nach der Wiedervereinigung, glaube ich, noch ziemlich linientreu. Mhm. Und der hat sich später an die Provokationen rund um dieses Spiel erinnert.
Und dass diese Sache nicht ganz unberechtigt war, zeigte sich später, als wir selbst vom Volksparkstadion da auf Einlass warteten. Dort kam es zu kleinen Reibereien. Das waren eben Menschen, die es bewusst darauf angelegt haben, uns hier zu provozieren.
Ja, da fragt man sich natürlich, wie sind die denn provoziert worden? Also was haben denn die Westdeutschen mit den Ostdeutschen gemacht?
Ja, zum Beispiel, hat man euch Mittel Geld gegeben, dass ihr zum Beispiel auf die Reeperbahn gehen könnt, oder soll man euch 10 Mark geben? Also solche Anfeindungen, also solche Bemerkungen sind gefallen. Oder, ihr verhungerten Freunde da drüben, wollt ihr das und jenes haben, euch geht's doch schlecht und so weiter. Das zeigt sich auch später, als wir in Altona vom Bahnhof wieder via Dresden gefahren sind, dass dort auch ein paar Fans ankamen, und die uns eben als bemitleidete Menschen der Ostzone da angesprochen haben.
Meinst du, die haben das so auch ausgedrückt? Also er hat das ja sehr eher umschrieben. Ich glaube, in direkter Rede klang das dann doch nochmal schroffer, was dann die Wessis mit den Ossis gemacht haben, oder?
Ja, widerspricht ein bisschen dem, was beispielsweise die DDR-Fußballer über diese Zeit erzählen, die ja in Quickborn wohnten und sich da total wohlgefühlt haben und dann auch in das normale Leben ja so ein bisschen eingetaucht sind, der kleinen Ortschaft Quickborn. Und die haben da, glaube ich, mehr Freiheiten genossen beispielsweise als die Westdeutschen in Malente, in ihrem Trainingslager. Und ja, also da gab es durchaus...
Aber vielleicht folgt das beim Sobanja ja auch seiner Agenda. Also wenn er ausgewählt war, dann war er natürlich auch vollkommen überzeugt. Und dann war das ja im Prinzip... auch das Narrativ der damaligen DDR, dass die Geschichte so erzählt wird, ne, oder?
Ja, und außerdem war das, glaube ich, auch bekannt, was das für DDR-Fans in Anführungszeichen waren, die da nach Hamburg gekommen sind. Ne? Also das war schon klar, dass die ganzen 10 Linientreuen waren.
Klasse!
Ja. Ja, warum 8, 9, 10 Klasse? Weil das der Schlachtruf war, den die DDR-Fans in Anführungszeichen eingeübt haben. Und vorwärts DDR vor, noch ein Tor und solche Geschichten. Das waren die Schlachtrufe.
Vorwärts DDR vor, noch ein Tor? Es hat überhaupt keinen Rhythmus, Burkhard.
Ja, sorry. Aber,
ja.
Und ja, das, ja, aber es ist jetzt auch nicht sehr viel schlechter als Deutschland, Deutschland,
ja.
Deutschland. Mehr gab es ja auf der anderen Seite auch nicht.
Ja, weißt du, was ich...
Und Ovi ist das schön.
Nein, bei Ovi ist das schön, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, weil das wird in Deutschland nur gesungen, finde ich. Das ist so wie das letzte Gütesiegel, ein Prädikat für das Spiel. Wenn das gesungen wird, dann ist wirklich etwas Besonderes passiert. Das wird nie einfach so gesungen. Also Ovi ist das schön, nein, Burkhard, da gehe ich überhaupt nicht mit. Das genieße ich jedes Mal, das ist für mich ein absolutes Gänsehautlied. Und bei einem kriege ich immer einen Affen und denke mir, Leute, kennst du diesen Klatsch mal, diesen Rhythmus, dieses...
Sieg.
Weißt du? Das wird auch oft gemacht und jedes Mal denke ich, weil da gibt's immer noch das, was da hinterhergerufen wird aus 2, 3 Mündern. Und ich denke, nee, bitte, das mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Ovi ist das Schöne, ist für mich eine Ode an den Fußball.
Ja, hast du lange nicht gehört in Köln. Mhm. Aber das, bei dem anderen gebe ich dir recht, das ist wirklich faschistoid, ja.
Aber Sieg. Wenn das mal wieder gesungen würde, würde ich weinen vor Glück bei dem Lied. Das weißt du.
Das weiß ich. Lass uns mal aus dem Jahr 2024 wieder 50 Jahre zurückgehen.
Zum Sportsfreund Sobanja? Nee, den hatten wir ja schon.
Nee, den hatten wir jetzt, der reicht jetzt auch. Aber Wolfgang Mischnick, damals FDP-Fraktionsvorsitzender, war auch im Stadion. Und der hat auf der Polit-Tribüne eine, wie ich finde, ganz charmante Beobachtung gemacht.
Dass drei Kohls zusammensaßen, nämlich der Michael Kohl, der damalige ständige Vertreter der DDR, der Helmut Kohl, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag, und Heiner Kohl, das war unser Landesvorsitzender der FDP in Hessen und Landrat in Frankenberg. Und wir hatten sogar ein Gespräch dieser drei beobachtet, was auch dreimal Kohl bei einem Länderspiel, das gibt es auch nicht gleich wieder.
Wahnsinn, ja. Das Ganze dann in Hamburg vor über 60.000 Zuschauern im Ehrengastbereich.
Ich habe gestern Abend übrigens Kohlsuppe gegessen, tschechische Kohlsuppe, sehr lecker.
Kohlsuppe ist was ganz, ganz Feines. Aber die DDR-Bürger bekamen ja, wie wir schon erwähnten, Rinderrouladen und Brechbohnen gereicht, als sie ankamen zu diesem Spiel. Ja, das war dann im Ehrengastbereich und dann sollte es dann irgendwann losgehen mit dem Absingen der Hymnen. Und du hast ja schon gesagt, die wurde nicht mitgesungen von der DDR, die wurde nur gespielt, ne?
Ja, das gab schon seit einigen Jahren. Also die DDR-Staatsführung hat sich vom Text verabschiedet, weil da eben die letzte Zeile lautete, Deutschland einig Vaterland. Deshalb wurde nur noch die Instrumentalversion gespielt. Und 19.30 Uhr ging es los im Hamburger Volksparkstadion. 60.000 waren da und Dieter Kürten war auch da fürs ZDF. Ich bin bis jetzt immer noch nicht so ganz schlau daraus geworden, was der da eigentlich gemacht hat. Der war unten am Seitenrand und hat, glaube ich, ob der für sich so eine Probereportage gemacht hat, weiß ich gar nicht. Weil der kann nicht einen offiziellen Kommentar gemacht haben fürs ZDF. Das war ja Werner Schneider. Aber auf jeden Fall gibt es von Dieter Kürten auch reporterhafte Beschreibungen dieses Spiels und die sind zum Teil ganz, ganz süß und manchmal aber auch ganz richtig.
Das Spiel der Spiele in dieser ersten Finalrunde, die Begegnung der Mannschaften aus beiden Teilen Deutschlands. Beide haben die zweite Finalrunde bereits erreicht, die Bundesrepublik durch die beiden Siege über Chile und Australien, die DDR letztlich dadurch, dass Chile und Australien heute in Berlin 0:0 unentschieden spielten.
Genau, das war die Ausgangslage in dieser Gruppe und die Grundfragestellung war natürlich die über diesem Spiel, eigentlich wollte man gewinnen, aber ja, war es da schon, die Frage ist überhaupt schlau zu gewinnen? Ich glaube schon, dass sich das angedeutet hat, ne? Das steht ja schon wie so ein kleines Fragezeichen über dem Ergebnis am Ende, oder?
Ja, also in der Rückschau auf jeden Fall. Ich glaube, als es soweit war, nicht, denn da ging es wirklich nur darum zu zeigen, wer das bessere Deutschland ist. Also es ging darum ging es für die DDR und darum ging es auch für zumindest für die Politik in Westdeutschland. Ich glaube, die Spieler haben sich gar nicht so sehr mit dieser Frage im Moment jedenfalls auseinandergesetzt. Ich habe vor kurzem war ich auf einer Veranstaltung mit Wolfgang Overath und da wurde er auch nochmal nach diesem Spiel 1974 in Hamburg gefragt und hat er gesagt, wir wussten nichts von denen. Wir haben uns überhaupt nicht damit beschäftigt. Es hat uns überhaupt nicht interessiert. DDR-Fußball war für uns irgendein Fußball, der in unserem Alltag gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Und die wollten dieses Spiel gewinnen, hat Wolfgang Overath gesagt. Und du kennst ihn sehr viel besser. Ich glaube, wenn Wolfgang Overath in der Rückschau sagt, wir wollten dieses Spiel gewinnen, dann wollte der das Spiel gewinnen.
Ja, das war ja auch so eine WM, was soll ich sagen, da gab es ja nicht nur überzeugende Auftritte, das war dann der Tiefpunkt, ne? Aber Wolfgang Overath hat auch gesagt, das war ja, über dem schwebte für ihn auf seiner Spielposition auch das ewige Duell mit Günter Netzer, zusammen ging es nicht auf dem Platz und gerade Günter Netzer sollte in diesem Spiel ja dann schon nochmal, ich sag, seine einzige kleine tragische Rolle, Nebenrolle bei dieser Weltmeisterschaft zugewiesen bekommen, aber in der Tat, das glaube ich auch, dass das von außen viel intensiver betrachtet wurde. Aber bei allen war ja klar, es ist das einzige Duell der A-Nationalmannschaften gewesen, das es in der Form gegeben hat. Und zwar in diesem großen Rahmen. Also das war schon großer Fußball. Du kannst ja nicht als Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer oder Sepp Maier oder Wolfgang Overath da teilnahmslos bei der Hymne gestanden haben. Das wird dir schon bewusst gewesen sein, dass das jetzt mal ein richtig wichtiges Spiel ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die hatten ja auch ganz große Probleme mit dem Publikum, mit dem Heimpublikum zurechtzukommen, weil die Erwartungshaltung einfach so groß war. Und dann hatten sie ja zeitgleich auch noch diesen Prämienstreit. Mhm. Was gibt es für den WM-Titel? Der DFB wollte, glaube ich, 30.000 Mark zahlen und die Spieler wollten anfangs 100.000 Mark haben. Mhm. Und in Deutschland gab es ja immer noch ein Großteil der Bevölkerung, der es überhaupt verwerflich fand, dass Fußballer dafür, dass sie Fußball spielen, überhaupt Geld bekamen. Ja. Also dieser Amateurismusgedanke oder dieser Amateurgedanke war ja immer noch total weit verbreitet.
Ja, wahrscheinlich Neidgedanke, Burkhardt, einfach. Die haben den Leuten das Geld geneidet.
Übrigens genauso wie in den Niederlanden. Die haben auch sehr lange gebraucht, bis die sich zum Profifußball bekannt haben. Mhm. Aber das waren natürlich aberwitzige Summen. Du, ich habe ja gesagt, mein Papa hat damals, glaube ich, 1.500 Mark brutto gekriegt für wirklich schwere Arbeit. Und als der gehört hat, dass die Fußballspieler für ihn für 4 Wochen Arbeit oder für 4 Wochen Kicken 100.000 Mark haben wollten, wenn alles am Ende gut ausgeht, das hat er nicht verstanden.
Ja, 70.000 wurden es ja dann.
Am Ende wurden es 70.000, genau, plus Zulagen. Ich glaube, von Adidas gab es da noch was obendrauf.
Ja. Letztens war ich übrigens vorgestern mit Wolfgang Oberath. Wir haben eine Lesung gehabt oder einen Abend mit Wolfgang Oberath und Sven Piston. Wir haben uns Fußball und Radio und Geschichte da erzählt und natürlich aber auch über sein Leben. Der Rahmen war da. Aber das war so witzig. Ich gehe mit ihm zu dem Termin in der Eifel. Ach so, lass uns doch einfach mal sagen. Ich meine, Jogo Bonito geht ja jetzt in Jogobatical, in was auch immer. Wir haben noch unseren Auftritt am Anfang Juni. Ich vergesse es immer, 5. Juni, ne? 5. Juni, Zeche Karl. Da gibt es noch Karten, Link gibt es auch. Aber wenn ihr Lust habt, kann ich doch so sagen, Burkhard, du machst Fußballlesungen, du hast da definitiv auch schon im Sport- und Olympiamuseum oder im Deutschen Fußballmuseum deine Lesungen gehabt und machst so Fußballkulturabende, wenn ihr also Interesse habt, auf Burkhard zuzukommen. Nutzt bitte gerne nach wie vor die info@jogo-bonito.de. Gleiches gilt für mich. Ich mache auch gerne Veranstaltungen, so wie jetzt am Dienstag hatte ich, das war echt schön. Ich komme gleich zu dem, was ich erzählen wollte mit Oberath, weil das echt witzig war. Aber da war ich im Landtag. Und da saß auf einmal Rudi Völler, Aki Watzke, Henrik Wüst, der Ministerpräsident, so vor der Europameisterschaft. Und ich hatte das Gefühl, alle haben irgendwie Bock drauf. Und das war irgendwie ein ganz großer, schöner, gelungener Abend. Und ich freue mich übrigens auf die Europameisterschaft. Also auch ich, wenn ihr Lust habt, irgendwie was an den Start zu bringen, auf Bühnen mit allem Möglichen, kommt einfach auf uns zu. Dann nehmen wir das so als kleine Werbebande an dieser Stelle, weil wir machen sowas natürlich grundsätzlich gerne, ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt, wir waren spät dran, waren so 7:10 da, es sollte 7 losgehen und wir sprinten vom Parkplatz dann zum Veranstalter in den Backstage-Bereich und dann sah er auf einmal, dass ich keine Adidas-Schuhe anhab. Und er war ja Zeit seines Lebens Adidas-Mann, ne? Und dann hält er kurz an, Sven! Das gibt's nicht, du musst doch Adidas tragen. Wolfgang Oberath. Ich so, Wolfgang, meine Frau kauft die Schuhe. Das kann die doch nicht machen. Weil es gab ja auch den Adidas Oberath und so, ne? Und ja, das ist so witzig, da stehst du auf dem Parkplatz mitten in der Eifel und wirst dafür angemacht, dass du irgendwelche Vans anhast. Und er hat mich da so in den Senkel gestellt, aber eben auf so eine Art, soll ich dir eins sagen, ich liebe das, solche Sachen mit ihm zu machen und auch die 4 Stunden Autofahrt. Was soll ich sagen? Wir reden natürlich sehr viel über seinen Herzensverein und ich kann da auch ein bisschen mitreden. Es ist immer sehr interessant. Mhm. Ein Abend mit Wolfgang Oberath und Sven Piston. Er hat sogar gesagt, Mensch, das könnten wir öfter machen, Junge. Also kommt auf mich zu, info@jogo-bonito.de, falls ihr Bock auf Burkhardt oder mich habt. Ja, so viel. Wir sind jetzt wieder beim Spiel, Burkhardt.
Ja, es muss jetzt mal anfangen, Sven.
Es muss anfangen und es geht ja auch los. Und weißt du was? Deutschland hat hier, also die BRD, jetzt sage ich schon Deutschland, die BRD hat ja direkt mal eine gute Chance.
Zu Sparwasser, Kopfballrückgabe, noch einmal zu Irmscher. So halten sie den Ball in den eigenen Reihen. Wiederum kommen die Schlachtgesänge. Wo bleibt das 1:0? Aber vielleicht fällt es jetzt für die bundesdeutsche Mannschaft, denn nun kommen sie ein wenig schneller. Hoeneß macht Tempo, links lauert Breitner, prompt ist der Ball bei Breitner gelandet. Steilpass auf Müller, Müller jetzt vorbei um Beisel, Schuss an den Pfosten!
Ja, kann man wieder nur sagen, es ist einfach sehr präzise, stimmlich, super getragen,
präsentiert. Ja, und einfach die bundesdeutsche Mannschaft. Also aber ganz schnell, ganz präzise. Also ey, Herbert Zimmermann, sag ich schon, Herbert Fassbender, Godfather, also wirklich ein guter, sehr guter Radioreporter.
Sehr guter Reporter, ja. Ich habe den als Jugendlicher, der war ja auch am Samstagnachmittag regelmäßig zu hören bei Sport und Musik. Ich habe den sehr bewundert.
Mit
ja,
und alte Schule, wenn du mit ihm eine Veranstaltung hast und du bist irgendwie, keine Ahnung, in Much, dann macht er immer Hausaufgaben und kann den Leuten 5 Minuten was über den Lokalfußball in Much erzählen und was da alles so passiert ist. Und so holt er sich natürlich am Anfang so sein Publikum rein. Ja, und dann, klar. Finde ich aber, ja, das ist, dann ist das alte Schule schon. Also dann fühlen die Leute sich mitgenommen, ja.
Ja, aber das machen ja Pop- und Rockbands machen das doch genauso. Also die müssen ja auch nur sagen, ja, welcome here in Cologne, the greatest city und bla bla bla.
Ich hatte letztens einen Auftritt in Osnabrück und dann sagte mir der Conny, ich habe ja diese reinste Fußballerotik, habe ich noch vor der EM 2 Auftritte, glaube ich, drei sogar, sind auch in den Shownotes. Da sagte er, du darfst auf keinen Fall Münster sagen. Das ist so wie, denk nicht an Rot. Ne? Und da stehe ich auf der Bühne, du weißt ja irgendwie, laber, laber, laber. Und dann so, hey Leute, hier ist Und es war allen klar. Und das kannst du auch nicht mehr einfangen. Und das war ein echter Freezer. Ich meine, es war witzig, weil dann habe ich damit gespielt, dann ging's. Aber das passiert ja Rockbands auch, dass sie nicht wissen, wo sie sind. Ne?
Ja, absolut.
Und das ist dann schon scheiße fürs Publikum. Ne? Ja. Ja. Würde Heribert Fassbender nie passieren.
Nein, das stimmt. Bei Dieter Kürten glaube ich es auch nicht. Das ist ja nun auch einer der ganz alten Schule und der wirklich guten Schule. Fantastischer Moderator gewesen. Als Reporter fand ich ihn so semi, aber er hat dieses Ding da mit Gerd Müller auch beschrieben und hat natürlich auch mitgekriegt, was da für Sprechchöre aus dem DDR in Anführungszeichen Fanblock kamen.
Oh, jetzt kommt das 1:0, singen die Schlachtenbummler aus der DDR. Aber im Gegenzug, die Mannschaft der Bundesrepublik durch Paul Breitner, der Gerd Müller sehr schön angespielt hat. Der Bayern-Mittelstürmer aus der Drehung geschossen. Aber der Ball springt an den Pfosten des Tores von Jürgen Preu. Das hätte das 1:0 für die Bundesrepublik sein können.
Was für ein schönes Wort, das ist der Schlachtenbummler. Haben wir auch hier in Jogo Bonito seinerzeit drüber gesprochen, dass da so ein richtiger Kampftourismus stattfand und man da rumbummelte und rund um Schlachten wohnte und auch ein Leben führte. Ne?
Ja, also in diesem Spiel waren ja die westdeutschen Fußballer eigentlich ganz gut drin und hatten da durch Müller eine Chance, hatten eine sehr starke Anfangsphase. Und dann ist das Spiel aber so komplett abgeflacht. Die DDR eigentlich komplett auf Konter ausgerichtet, wurde immer mutiger und in der zweiten Hälfte war sie dann auch die besser organisierte Mannschaft, die DDR-Auswahl. Und die Deutschen kamen ins Grübeln, Helmut Schön kam ins Grübeln und Wolfgang Overath kam überhaupt nicht mehr richtig in Tritt, hatte dann auch, glaube ich, muskuläre Probleme, so um die
65.
Ja.
Ja.
Und es gab dann aber auch von den Rängen die Netzer-Netzer-Rufe. Das war ja sowieso ein ganz großes Problem in der Zeit, dass es auf den Rängen eine große Sehnsucht nach dem Fußball von Günter Netzer gab. Auf dem Platz aber eine ganz große Notwendigkeit für den Fußball von Wolfgang Overath. Und in diesem Spagat hat sich ja nicht nur Wolfgang Overath bewegt, sondern auch Helmut Schön. Und dann hat er ja in der, ich glaube, 70. Minute hat er dann den Wechsel eingeleitet. Und vorher musste sich
Netzer natürlich... Overath hat gesagt, ich möchte raus.
Genau. Genau, und dann hatte Schön ja den Netzer zum Warmmachen rausgeschickt. Und das fand ich ja in dem Podcast jetzt von dir mit Günter Netzer so herrlich, wie er beschrieben hat, dass er sich da im letzten Winkel des Stadions versucht hat zu verkriechen beim Warmmachen, dass er Schön ihn vielleicht gar nicht mehr sieht und dann vielleicht auch vergisst, dass er ihn einwechseln wollte, weil er gemerkt hat, in diesem Spiel kann ich nicht helfen. Ne?
Nee, absolut nicht. Und dann wurde er aber eingewechselt und dann sind die Fälle davon bomben, ne? Dann war es irgendwie um Deutschland oder die BRD, wie witzig, ne? Aber ich lebe halt die Einigkeit mittlerweile. Dann war es um die BRD geschehen.
Ja, und das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man dieses Spiel sich nicht nochmal ansieht. Nachdem Netzer eingewechselt worden ist, hatte er mehrere Möglichkeiten, auch wirklich aktiv am Spiel teilzunehmen. Aber wer hat ihm quasi immer den Weg abgeschnitten und hat ihn auf dem Platz komplett ignoriert? Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat ihn komplett geschnitten, hat ihm ganz klar zu verstehen gegeben, mit dir nicht, mein Freund. So wie du Fußball spielst, kannst du uns nicht helfen. Und hat ihn komplett rausgelassen. Mein Schwiegervater würde sagen, hat ihn wegignoriert. Also erfolgreich wegignoriert. Und das war natürlich für Netzer ein komplettes Fiasko, dann auch zu spüren, dass die Mannschaft gar nichts mit ihm anfangen wollte. und er auch aus eigenem Antrieb nichts machen konnte. Es gab dann weiter im Spiel, ich glaube, das war dann auch schon nach der Führung durch Sparwasser, gab es noch einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Und es war eigentlich klar, dass Netzer den schießen müsste. Und dann hat Beckenbauer den Ball angetippt und hat ihn aber zu Hoeneß gespielt und nicht zu Netzer. Und da war dann auch jedem klar, dass Netzer in dieser Mannschaft nichts zu suchen hat. Und das, finde ich, ist besonders, weil zwei Jahre vorher die beiden ja noch die gefeierten Helden der Europameisterschaftsmannschaft von 1972 gewesen waren.
Ja, aber die Verbindung Overath-Beckenbauer war natürlich auch eine ganz, ganz enge. Ne? Also 66 hatte sie begonnen, über 70 und dann eben 74, der wird da schon priorisiert haben. Der Franz Beckenbauer wird mit Overath in der Nationalmannschaft dann schlussendlich, weil 72 musste er sich mit Netzer dann arrangieren. Nicht, dass sie sich nicht verstanden hätten, aber das war, so wie du es beschrieben hast, wahrscheinlich eher das Overath-Ding, von dem da Beckenbauer überzeugt war. Aber Overath war raus, Netzer war da. Ja, und dann war deine Helga, die Reiseleiterin, ne, der DDR, ja auch im Stadion. Ja. Ja, genau. Also die mit den kotzenden Leuten da in den Zügen, den Halbtoten und wo der Zug nicht überall anhält und so, wusste die ja alles, ne? Das war die, mit die von Ost-Berlin rüberfuhr, die Reiseleiterin, ne, nach Hamburg und wieder zurück. Und die durfte auch ins Stadion.
Die durfte auch ins Stadion und die hat sich dann später auch an dieses Tor von Jürgen Sparwasser erinnert.
Ich glaube, jetzt ist das Spiel in der entscheidenden Phase. Wer jetzt ein Tor glückt, der könnte Tagessieger werden.
Ja, und dann kam dieses berühmte Tor. Ja. Also ich weiß gar nicht, also heute noch, ja. Ich weiß ja nicht, das war ein Aufschrei. Das war ja nicht mehr normal. Aber dieser Enthusiasmus war unwahrscheinlich. Und genauso wütend waren natürlich die anderen.
So hat sich die Helga daran erinnert, war jetzt auch nicht so ein ausgewiesener Fußballfan. Vielleicht sollten wir uns gemeinschaftlich nochmal in Erinnerung ziehen, wie dieses Tor zustande gekommen ist. Also Kreu hatte den Ball, der Torhüter der DDR, deutscher Angriff abgefangen und dann ging es über Hamann nach vorne, weiter Ball in den Lauf von Sparwasser, der einfach auf Verdacht mal losgelaufen ist, der eigentlich vier Deutsche gegen sich wusste, unter anderem Horst-Dieter Höttges, Berti Vogts und hinten steht der Meier noch drin. Und was er vorhatte oder was er instinktiv machte, war eigentlich Quatsch, weil er prinzipiell ja der komplett Unterlegene gewesen ist in dieser Spielsituation. Aber er hatte das Glück, dass der Ball direkt vor ihm aufsprang und er ihn dann mit der Nasenspitze in eine unvorhergesehene Richtung lenkte, sodass die deutschen Abwehrspieler komplett irritiert waren und er auf einmal eine Gasse hatte und die dann auch sofort ausgenutzt hat. Und der Dieter Kürten, das muss man sagen, hat das in der Entstehung, finde ich, ganz gut beschrieben.
Wirft auf Hammer. Der Auswechsel.
Kürten meinst du, ne?
Hoeneß ist immer noch im Ballbesitz. Zieht den Ball über den Kopf. Sehr schön. Da ist Kullmann. Hoch köpft er in den 5-Meter-Raum. Und dort springt Loi vor Gerd Müller. Hoch und ist er am Ball. Hat abgeworfen hinüber auf den rechten Flügel zu Hammann. Hammann im langen Pass zu Sparwasser. Sparwasser hat die Chance, sich durchzusetzen. Und schießt das. 1:0. Für die DDR gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Aber die Reportage, die man eher kennt, ist ja die von Herbert Fassbender. Ich hatte die eben schon ein bisschen angespielt. Von der gleichen Szene klang sie dann so.
Der fängt ab und wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor!
Und er hat einen Purzelbaum gemacht. Er hat später dann gesagt, keine Ahnung, ich habe nie in meinem Leben Purzelbaum gemacht. Es gibt ja diese Übersprungshandlung. Ich erinnere mich an Miroslav Klose auch, wo er dann, war das gegen Ghana 2014? Das war auch so ein Schlüsselspiel, wo er dann wo Deutschland unentschieden spielte. Und da machte er doch auch, eingewechselt war er, glaube ich, ein Salto. Der missglückte total, aber auch so der Purzelbaum, diese besonderen Gesten oder wo der, ja, ich sag immer, wo Körper und Geist auseinandergehen und dann irgendwann wieder zusammenkommen. Dieser Purzelbaum war einfach, ja, keine Ahnung, irgendeine Übersprungshandlung, aber unvergessen, diese Szene, oder?
Absolut. Und Werner Eberhardt, der Reporter im DDR-Radio, der hat sozusagen eine rhetorische Übersprungshandlung hingelegt.
Ein ganz überlegter, ruhiger, abgeklärter Jürgen Sparwasser. Ich rufe dreimal Bravo, Bravo, bravo für dieses Tor, für ein ganz großartiges Tor.
Bravo, bravo, bravo.
Ja, würde man heute so nicht mehr machen.
Ja, schade eigentlich. Warum eigentlich nicht immer dieses wow, cool und yes. Und ich finde bravo, bravo, bravo gar nicht so verkehrt. Ja, Jürgen Sparwasser mit seinem Tor.
Ich werde das für dich mal einbauen in eine Bundesliga-Reportage.
Es würde gar nicht auffallen, Burkhard. Mach es
einfach. Ich rufe dreimal laut bravo, bravo, bravo.
Ja, super. Die Leute würden dich feiern, ey. Ich war gestern in Aachen bei einer Veranstaltung. Zurzeit bin ich jeden Abend auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da war Erik Meyer und Jupp Martinelli. Kennst du noch Jupp Martinelli von Alemannia Aachen?
Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall noch was.
Ja, total. Absoluter Kultspieler. Der ist mittlerweile 88. Aber wenn du dem mit Bravo, Bravo, Bravo kommst, sagte er, wo ist denn das Problem? So klingt eben Reportage. Also, hör mal, das ist Herz. Ja, und der Jürgen Sparwasser. Was soll ich sagen, der hat ja das Tor erzielt und das war für die deutschen Verteidiger, war das schon echt blöd. Ne? Also, dass die alle so vorbeigeholzt haben auch, oder Burkhard?
Ja, vor allem, dass sie so früh auf dem Hintern lagen wie Horst-Dieter Höttges, ne, der das alte Löw'sche Prinzip, nicht zu früh in die Grätsche gehen, nicht zu früh ins Rutschen kommen.
Er wollte nie, dass die Spiele auf den Boden gehen, ne? Mhm.
Genau, weil es dann einfach zu lange dauerte, bis sie wieder auf den Beinen waren. Mhm. Und diese Erfahrung musste Horst-Dieter Höttges auch machen, der aber eine ganz normale Bewegung eigentlich machte, der auch nicht damit rechnen konnte, dass die Nasenspitze von Sparwasser so stabil war. Auf jeden Fall hat Jürgen Sparwasser den Horst-Dieter Höttges später in Schutz genommen.
Horst-Dieter hat an dem Tor wirklich keine Schuld. Das war also ein klassischer Konter und aus der Situation, wo ich hier rausgelaufen bin, konnte mich in dem Moment nicht denken. Mhm. Also ist ja die gesamte Abwehr ausgespielt worden, das war eine schlechte Organisation.
Ja, schlechte Organisation, zack, dann habe ich das Ding eben gemacht. Der war gar nicht so leicht, das Tor so zu machen, den Ball so an dem herausstürmenden Sepp Maier vorbei zu bekommen, sage ich jetzt mal als Kölner. Ja, nach dieser Saison, solche Szenen würden nie zum Tor führen beim 1. FC Köln. Jürgen Sparwasser hat das aber dann gemacht, 1974. Hm. Ja. Aber man denkt ja so, das sei ein Sturmlauf der DDR gewesen. Es gibt ja auch so, darüber würde ich schon gerne mal mit dir reden, dieser Georg Buschner, der Trainer der DDR, der auch echt ein interessanter Typ war, der hat ja auch einiges schon erzählt im ersten Teil. Der auch, ich weiß nicht, ob das dann nach der Wende so war, dass er sich kritisch geäußert hat, aber er sagte, wir haben schon auch nicht unbedingt für die DDR, sondern für uns als Mannschaft gespielt. Er sagte, wenn jetzt dann Leute waren, die offensichtlich von der Staatssicherheit waren, dann sprachen sie von der Rotlichtbestrahlung, ja, um vom Politgelaber, was man dann eben dann irgendwie ablassen sollte, müsste, damit man keine Probleme bekommt. Aber ob der wirklich so auf Linie war, der Georg Buschner, ich habe da meine Zweifel. Gibt auch so barocke Anwandlungen, der wurde ja der Graf genannt, der spielte gerne Skat, ne, abends und man musste ihn gewinnen lassen. Er war schon einer, der gerne dann auch gewann, das haben sie dann auch so eingerichtet. Aber dass der dann abends gerne auch mal einen gehoben hat und Don Giovanni geschmettert hat, und das Leben so irgendwie in vollen Zügen abends dann genossen hat und vielleicht war der dann relativ nah an Hennes Weißweiler oder so, dass am Abend eben solche Dinge auch gelebt wurden. Das finde ich schon interessant. Und über seinen Fußball, na, sagte er, also im Vergleich zum Beispiel Buschner, Schön, waren ja beide Fußballspieler, aber er sagte über seinen Rivalen aus dem Osten, der ja dann von Dresden über Berlin in den Westen gegangen war, Helmut Schön, er sagte über Schön, der war Fußballer, ich war Verteidiger. Das finde ich irgendwie so cool, ne? Oder Rinus Michels, ne? Rinus Michels, Football total und einer, der den Fußball geliebt hat, das Offensivspektakel, der sagte, dass die DDR unter Buschner defensiver gespielt habe als Italien, ne? Und er hatte in der DDR-Nationalmannschaft manchmal auch so 5 Liberos in der Nationalmannschaft, die defensiv das Ganze organisierten. Ich finde das schon interessant. Also wenn sie das 1-0 machen, meint man ja, cool, ach super, die haben ja viel fürs Spiel getan oder zumindest in der zweiten Halbzeit. Aber es war wohl echt ein ziemliches Steinebeißen mit dieser DDR-Nationalmannschaft.
Ja, und die Mannschaft hat ja dann das geschafft tatsächlich, dieses 1-0 über die Runden zu kriegen. Und Heribert Fassbender blieb am Ende nicht viel mehr, als zu sagen, es ist vorbei. Also für den Moment.
In der 92. Minute pfeift Schiedsrichter Barreto aus Uruguay diese denkwürdige Partie. Die DDR-Auswahl reißt jubelnd die Arme hoch. Durch Sparwassers schönes Tor hat sie die sicherlich hochfavorisierte Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland mit 1:0 gezwungen.
Ja, und der Heinz-Florian Oertel, den hatten wir ja auch schon mal in unserer langen Ausgabe, ne, mit seinem Reporterleben in Jogo Bonito. Ja. Hm. Wie hieß die Folge nochmal?
Das war die Folge mit In Memoriam, glaube ich, ne?
Ja.
Für Ernst Huberti.
Ernst Huberti.
Die waren ja kurz hintereinander gestorben waren.
Genau. Oertel war jetzt nicht unbedingt, der war eher dem Radsport zugewandt und hatte es auch mit der Leichtathletik, aber Fußball musste er eben auch machen und Kesselbuntes auch, aber jetzt war er eben im Hamburger Kessel.
Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. Ein großartiges Spiel all unserer Männer.
Ja, und das fanden auch die Schlachtenbummler aus dem Osten, die 1500 in Anführungszeichen Fußballfans, also die SED-Ultras, wie du gerne sagst. Einer davon war ja Herbert Sobanja, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben, der Turnlehrer aus Sachsen, aus Dresden. Und der ist dann in schierer Verachtung des politischen Protokolls auf die Polittribüne gestürmt und hat Folgendes unternommen.
Ich ging dann zu unseren ständigen Vertreter Michael Kohl. Das war sein erster Auftritt in der BRD. Vor 2 Tagen hatte er sein Amt angetreten und habe ihn umarmt, ohne Rücksicht zu nehmen, wer neben ihm saß. Ich habe hier ein Bild von damals noch. Da stehe ich hier mit und umarme Michael Kohl und hinter mir muss der Bundeskanzler Schmidt warten.
Ja, irre. Ja.
Man hört aber heute noch so ein bisschen die Genugtuung raus. Ne?
Die DDR hatte gegen die BRD im Hamburger Volksparkstadion gewonnen und einer der bundesdeutschen Spieler, wir kommen jetzt zu so Reaktionen von Spielern aus der Zeit, war Uli Hoeneß.
Damals nach dem Schlusspfiff war natürlich eine Katastrophe. Wir hatten natürlich nie gedacht, dass wir das Spiel verlieren würden und das war natürlich auch ein Politikum und das war natürlich ein besonders großes Problem.
Mhm. Und Dieter Kürten, du hast ihn ja schon ins Spiel gebracht, der stand unten am Spielfeldrand, aber er reportierte nicht mehr, sondern er ging zu Spielern, Burkhardt.
Ja, er war das, was man heute einen Fielder nennt, also ein Reporter, der am Spielfeldrand arbeitet mit dem Mikrofon in der Hand. Und er hat dann nach Spielende direkt Interviews geführt, eines mit Gerd Müller und eins mit Bernd Brandsch, den Mannschaftskapitän der DDR.
Gerd Müller, ein Wort. Was ist los mit Ihnen? Sie treffen nur noch den Pfosten oder das Tor nicht mehr. Was ist?
Ja, was soll es sein? Ich weiß es selber nicht zu helfen.
Heute lief es aber doch relativ gut.
Gut, ich war auch zufrieden, aber ich hoffe, dass es bei den nächsten Spielen besser ist.
Bernd Brandsch, was sagt der Kapitän der DDR-Mannschaft zu diesem Sieg?
Wir freuen uns natürlich sehr, wir haben selbst nicht damit gerechnet.
Ja, ist unglaublich. Ja. Ich meine, die Sunday Telegraph, wo wir doch eben über die Defensive gesprochen haben, die titelte auch am Tag danach, der Osten hält seine Mauer intakt. No? So war das Presseecho. Und ja, dieses Spiel hatte ja natürlich auch einen Nachlauf im Stadion. Die DDR hatte gewonnen, es war ein Politikum, wie Uli Hoeneß sagte, und das, was sonst üblich war, ein Trikottausch auf dem Platz, war nicht erwünscht. Die DDR-Spieler gingen dann nach der Feier mit Sicherheit mit ihren DDR- oder Stasi-Ultras in die Kabine. Aber trotzdem wollte man ja auch miteinander Dinge tauschen. Und da finde ich es interessant, dass Berti Vogt eine Sonderrolle da zuteil wurde. Dass der dann, ich meine, es haben sich schon Spieler, ich glaube der Mourinho war es, in Wäschekisten reinschmuggeln lassen in Kabinen, ja, um doch eine Mannschaftsansprache zu halten. Weißt du noch? Mourinho war doch mal so, der wurde doch gesperrt und dann hat er sich in der Wäschekiste in die Mannschaftskabine reinschieben lassen. Berti Vogt hat das so organisiert, dass über die Wäschekisten zwischen den beiden Mannschaftskabinen die Trikots, ich sag mal, da gab es so eine Transitstrecke. Es gab nicht nur die 3 Transitstrecken nach West-Berlin, sondern eben auch da zwischen den Kabinen. Und Berti hat das Ganze organisiert und die Trikots wurden doch getauscht. Und wer das Trikot von Sparwasser sehen möchte, der kann das bewundern. Im, wie ich finde, fantastischen Haus der Geschichte in Bonn. Da hängt das nämlich.
Mhm. Ah ja. Ja, es gab aber dann auch westdeutsche Spieler, die in die ostdeutsche Kabine reingegangen sind und die haben da auch tatsächlich auch noch angestoßen. Und man kann das auch verstehen, dass es da ein klares Nein gab in Sachen Trikottausch auf dem Platz. Weil stell dir mal vor, die DDR-Spieler hätten mit dem westdeutschen Trikot gejubelt und wären so abgelichtet worden. Das wäre ja eine heillose Verwicklung und Verhedderung der politischen Verhältnisse gewesen. Und deshalb haben die also da ein striktes No-Go.
Ja, krank, dass das so war, oder?
Ja, total. Natürlich ist es total krank. Aber das war eben die Zeit und ist auch ein Spiegel dieser Zeit, dieses Verbot natürlich. Und sie haben es dann im Nachgang gemacht und mussten dann aber auch die Trikots, die sie getauscht haben, bezahlen. Also die DDR-Spieler wurden dann auch zur Kasse gebeten, weil die ja nur ein bestimmtes Kontingent an Wäsche mitgekriegt hatten und an Schuhen. Das war knappes Gut in der DDR und für den Fußball wurde das auch nur so mit Magengrimm abgezwackt, weil der Fußball ja einfach, haben wir schon ein paar Mal gesagt, in der DDR-Sportführung nicht so sonderlich angesagt war. Georg Buschner, den hast du ja jetzt schon ein paar Mal genannt, der war natürlich total angesagt. Und auch der stand dann nach dem Schlusspfiff relativ schnell vor dem Mikrofon von Dieter Kürten.
Chance für Müller und da ist das Spiel zu Ende. Die DDR schlägt die Bundesrepublik mit 1:0. Und Georg Buschner, ich glaube, Sie sind sehr glücklich über diesen Sieg.
Ich bin sehr zufrieden.
Hatten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?
Nein, aber mit einem Unentschieden, mit Sicherheit.
Woher haben Sie den Mut genommen, das zu glauben?
Ja, man hat doch die Spiele der BRD gesehen, die letzten.
Und die waren nicht berauschend?
Nein, sie waren nicht berauschend.
Wie wird es jetzt weitergehen? Wen wünschen Sie sich als nächsten Gegner?
Ja, wir haben ja nur Brasilien.
Und ja. Damit sind Sie auch zufrieden?
Das ist mir lieber als Jugoslawien.
Naja, Brasilien. Oh, ey. DDR hatte sich in der Gruppe damit an die Spitze gesetzt und was folgte, war dann doch für Buschner erklärungsbedürftig, Burkhard.
Ja, also ich glaube, man kann festhalten, dass die Spannung dann ein bisschen rausgewichen ist aus der Mannschaft der DDR. Denn mit diesem Sieg hatte ja niemand gerechnet, dass sie die Vorrundengruppe gewinnen würden, auch nicht. Und jetzt spielten sie in der Zwischenrunde oder in der zweiten Qualifikationsrunde, so hieß das, glaube ich, damals gegen Brasilien, Argentinien und die Niederlande. Und das waren natürlich drei richtig dicke Kaliber. Und dass der Buschner nun nicht gegen Jugoslawien spielen wollte, hatte, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass die DDR relativ häufig schon gegen Jugoslawien gespielt hatte und da nicht besonders gut ausgesehen hatte und man sich deshalb nicht so viel ausrechnet. Die Jugoslawen hatten eine sehr starke Mannschaft. Polen überragend, auch dann in der anderen Zwischenrundengruppe, dazu noch Schweden. Also man konnte das aus der Binnensicht schon auch so einteilen, dass die andere Gruppe, also in die die Deutsche gerutscht ist, schon auch komplizierter war.
Welche jetzt? Die DDR meinst du? Die DDR-Gruppe?
Genau. Also aus Sicht der DDR zu sagen, Argentinien, Brasilien, Niederlande ist vielleicht einfacher als Jugoslawien, Schweden und Polen. Das klingt aus heutiger Sicht unglaublich, aber aus damaliger Sicht kann ich da schon auch Argumente für finden.
Brasilien war so ein bisschen nach 70, da sollten die Folgejahre zeigen, die 70er Jahre waren eine Schwächeperiode. Sie meldeten sich eigentlich erst 82 wieder zurück. Haben wir an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen. In der Tat, ne,
Die Argentinier waren noch nicht so weit, ne? Die formten gerade erst die Mannschaft, die dann 78 mit Unterstützung des Staatschefs in Argentinien den Titel ergaunerten, aber die auch natürlich auch guten Fußball spielten, aber Spieler wie Kempes und Hausmann, die standen halt wirklich erst am Anfang ihrer Karriere und hatten 74 noch nicht viel, noch nicht viel Einfluss.
Die DDR verlor gegen Brasilien 0-1, gegen Argentinien gab es das Unentschieden und gegen die Niederlande haben sie dann 0-2 verloren in dieser Zwischenrunde. Und die war so prägend, dass der Erste der Gruppe dann im Finale war und der Zweite im Spiel um Platz 3. Also das war schon, da zählte es. Und die BRD, naja, werden wir vielleicht später auch nochmal sagen, was da für ein Ruck durch die Mannschaft vielleicht ging, gewann dann alles gegen Jugoslawien 2-0, gegen Schweden 4-2 und gegen Polen diese Regenschlacht, wer kennt sie nicht, dann mit 1-0. Weißt du, was ich interessant fand, wo du es eben gesagt hast mit dem Trikot, dass die DDR-Spieler zahlen mussten, wenn du die Prämien auch nebeneinander legst, ne? Die Westdeutschen bekamen 70.000 für diesen WM-Titel plus extra Einnahmen. Und dagegen standen 8.000 Ostmark in der DDR. Und der Jürgen Kreuer hat gesagt, davon hat er sich unter anderem einen mobilen Swimmingpool gekauft, der dann bis weit nach dem Mauerfall noch in seinem Garten stand, in dem er dann rumplanschte. Aber so war das. Ja, das war wahrscheinlich purer Luxus in der DDR. Das hat er sich dann gegönnt, einen mobilen Swimmingpool, den es jetzt überall bei Lidl und Aldi gibt.
Andere Spieler haben sich auch so erinnert, dass sie nach Rückkehr in Ost-Berlin von einem hohen Funktionär ins Büro gebeten wurden und sie schon dachten, sie müssten da jetzt Rede und Antwort stehen, warum sie nicht Weltmeister geworden waren. Aber im Gegenteil, die kriegten einen Umschlag in die Hand gedrückt und in diesem Umschlag befanden sich unterschiedliche Summen. Also der Parteisekretär hat dann geguckt, aha, Gerd Kische, der hat in dem Spiel so viele Minuten, in dem Spiel so viele Minuten, und dann hat er das so zusammengerechnet und dann kriegte der eine bestimmte Summe in Westmark und eine bestimmte Summe in Ostmark.
Oh, harte Devisen?
Und es wurde dann auch nicht weiter irgendwie hinterfragt, ob das jetzt die richtige Summe ist, sondern die haben dann mit schwitzigen Fingern diese Umschläge entgegengenommen und der Gerd Kischer hat sie aufs Klo verdrückt und hat dann erstmal hektisch nachgezählt und es waren wohl 6.000 Westmark, die er gekriegt hat. Eine unvorstellbar hohe Summe für DDR-Verhältnisse, mit der du natürlich ungeheure Dinge anstellen konntest, was dazu führte, dass die DDR-Spieler, als sie zurückkamen, in ihr Land mit diesem Geld natürlich sich Konsumgüter angeschafft haben, die sie sonst nicht kaufen konnten. Und das sprach sich dann natürlich auch schnell in der Bevölkerung rum und dann wurde die Nase gerümpft und guckt man hier die Fußballer und noch mehr Privilegien, sodass die DDR-Führung dann die Handbremse angezogen hat und gesagt hat, gebt mal das Geld wieder zurück, die Devisen. Das Geld kam dann auf ein Konto. Und man konnte dann über das Konto, das war sozusagen das erste Online-Shopping, über das Konto konnte man dann über die Staatsführung Dinge bestellen, aber man konnte die nicht mehr frei und selbstständig einkaufen, aber die mussten das Geld dann zurückgeben.
Wahnsinn. Ja, so war das damals, meine Güte.
Du Sven.
Es waren Sven. Eben auch noch andere Zeiten, ja?
Ich habe jetzt hier auf meinem FaceTime Dingenskirchen-Telefon habe ich nur noch 10% Ladeleistung.
Okay.
Das bedeutet eigentlich, dass wir das jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr zu Ende kriegen. Also entweder wir rasen jetzt durch oder wir schieben es noch in einen dritten Teil. Das liegt an dir.
Ich würde sagen, weil das nächste, weißt du was, das nächste ist ja unsere letzte Studiofolge. Also du wirst dann, ja, keine Ahnung, wo du sein wirst. Also für dich geht's, das weißt du schon, auch nach Wembley zum Finale in der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Also da will ich schon mit dir auch ein bisschen drüber reden. Das ist ja nicht irgendein Spiel. Die nächste Folge ist ja auch so die letzte Studiofolge. Dann lass uns doch dieses Kapitel DDR-BRD beim nächsten Mal abschließen und wir wollen euch da draußen auch noch überraschen. Wir haben da vielleicht noch die ein oder andere Geschichte, die wir euch da präsentieren, von der wir beide wissen, dass sie cool ist, aber vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass wir die erzählen werden. Das ist doch schön. Wir halten die Spannung aufrecht. Finde ich in Ordnung. Du hast 10% Akku?
Ja.
Das ist nicht viel.
Dann kann ich mit dir nicht mehr FaceTime, dann können wir das nicht mehr so produzieren.
Ach so, ja. Dann warte mal, dann spiele ich doch jetzt an dieser Stelle. Das Schöne an Jogo Bonito ist, dass du einfach frei vom Protokoll jetzt den Teppich reinfallen kannst und alles ist wieder gut. Ich glaube auch, dass diese Kaffeehaus-loungige Musik auch nachdem wir aufgetreten sind in Essen noch in Wien laufen wird. In diesem Internetradio, oder?
Ja, kann gut sein.
Ich finde sie schön. Burkhard, ich freue mich aber jetzt schon. Lass uns noch mal Werbung machen für den 5.6. Weil wenn ihr noch mal Burkhard und mich da erleben wollt, dann wirst du sicherlich auch erzählen, wie es in Wembley war. Ne? Mit Sicherheit. Mhm. Aber wir werden über die Fußball-Europameisterschaft sprechen. Wir sind ja kurz davor, auch gemeinsam nach Herzogenaurach zu fahren. In die Adidas- und Puma-Stadt, weil da noch mal das Quartier ist der Nationalmannschaft, die dann fremdgeht. Findest du das eigentlich ein Fremdgehen, dann zu Nike zu wechseln?
Nein, ich finde es überfällig.
Überfällig. Die zahlen ich habe gehört, also mindestens doppelt so viel. Ich habe jetzt auch viermal so viel gehört.
Ja, ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Und es ist ja auch ein finanzielles Angebot, das es nicht zum ersten Mal gibt.
Ausschlagen.
Und sondern das gibt es halt schon seit geraumer Zeit. Und wenn man weiß, wie klamm der DFB ist, wäre es ja einfach töricht gewesen, das nicht anzunehmen. Und ich finde, da ist auch jeder irgendwie Nationalismus komplett fehl am Platz.
Ja, dann sag du das mal dem Wolfgang Oberath. Hätte ich am Parkplatz, hätte ich das nicht sagen dürfen. Ja,
ja, aber Adidas ist ja eine genauso internationale Marke wie Nike. Also was soll das denn?
Ja, ist ja gut. Aber kommt zu unserem Auftritt am 5.6. alles findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns dann wieder kommende Woche, Burkhard. Ich freue mich drauf.
Ja. Ich möchte noch eine Sache loswerden.
Eine Sache wolltest du loswerden?
Eine Sache noch ganz kurz. Ja, also wir können jetzt nicht hier ganz ohne Reaktion rausgehen. Ihr habt mannigfach geschrieben und reagiert auf die Ankündigung, dass es Jogo erstmal nicht mehr geben wird. Ich habe das alles gelesen, es war alles sehr, sehr berührend, aber wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich im Moment gerade sehr viel zu tun und ihr hört ja, Sven ist auch nur unterwegs, also wir kommen im Moment nicht dazu, die Mails zu beantworten, aber spätestens in Herzogenaurach werden Sven und ich uns dann zusammen hinsetzen und diese Mails zusammen alle beantworten, versprochen.
Ja, ja, definitiv. Genau, schreibt uns gerne info@jogo-bonito.de. Beteiligt euch nach wie vor am Club de Jogadores. Das war ein Grundprinzip von Jogo Bonito. Auch diese Folge erforderte Recherche und ist unser Beruf. Also da findet ihr auch alle Daten in den Shownotes und ihr kennt sie ohnehin. Und dann ja, sagen wir einfach mal sportfrei und viel Spaß nächste Woche mit Jogo Bonito, oder Burkhard?
Ja, mir weiterhin viel Spaß bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, Sven. Mhm. Und dir... Ja, ich weiß ja gar nicht, wie sieht die Zweitliga-Landkarte aus? Ja,
frohen Abstieg oder sowas, kannst du mir ja wünschen. Irgendwie, ja, weißt wünsch du? Ich roll einfach die Fahne ein und sag, ist alles egal, da kommt ein Dressial, jetzt eben Elversberg. Ja. Alles klar, okay, tschüss.
Macht's gut.
Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.